Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nicht, sondern ich bin jeden Abend. Dort auch die Verantwortlichen sind. Irgendetwas geht von dem BE aus, dass man über 18 Jahre praktisch ausverkauft ist. 18 Jahre. Kein Theater in Berlin kann uns in dieser Hinsicht das Wasser reichen. Und zwar nicht, indem wir mit Schinken geworfen haben, sondern schon noch mit komplexen, schwierigen Aufführungen. Vielleicht nicht so böse, nicht so kritisch, nicht so aggressiv, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ich hatte gedacht, wenn wir jetzt nach Berlin gehen, passen wir ganz schön auf, dass die Bäume nicht wieder in den Himmel wachsen, wie im preußischen Berlin, wie im Nazi-Berlin, sondern dass es ein anderes Berlin wird, ein Berlin zwischen Ost und West. Und jetzt ist es dazu gekommen, dass wir jetzt die große dominante Macht in Europa sind und dass wir wieder dabei sind, viele Feinde. Gehen Sie mal, reden Sie mal mit den Polen, reden Sie mit den Türken, reden Sie mit den Franzosen, reden Sie mit den Engländern. Alle haben Angst vor diesem starken Deutschland. Irgendwas machen wir falsch. Sind wir zu tüchtig? Sind wir zu fleißig? Keine Ahnung. Aber irgendwie ist das auf einem schiefen Weg. Nur wo liegt die Ursache? Woran liegt das? Was ist es? Ist es unsere Tüchtigkeit, die wieder alles Mögliche zerstört und gefährdet? Und das ist sozusagen das, was ich eigentlich gerne diskutiert hätte mit denen, die die Macht haben. Aber die Macht haben, sind daran nicht interessiert, darüber zu reden. Sie wollen mir ein Zeichen geben, dass hier zu Ende ist.
Ja, ich werde angerufen.
Eindeutig.
Ja. Also.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir sind auf der Rückseite. Auf der Rückseite dieser weißen...
Geht's für dich? Oder noch 10 Sekunden? Guten Tag, mein Name ist Annette Knoch. Ich bin die Verlegerin vom Literaturverlag Droschl. Neben mir begrüße ich Andreas Kurz, der heute aus Moskau angereist ist. Er ist 1980 in Oberösterreich geboren, arbeitete nach einem Germanistikstudium unter anderem als Universitätslektor für Deutsch in Budapest und als Leiter des Österreich-Zentrums in Shanghai. Derzeit unterrichtet er deutsche Sprache und Literatur an einer Universität in Moskau. Und hier und heute wird er zum ersten Mal sein erstes Buch bei Droschl vorstellen, mit dem schönen Titel »Der Blick von unten durch die Baumkrone in den Himmel – eine Umschreibung«. Die Handlung dieses Buches ist in einem Satz schnell umrissen. Ein Mann, ein Ich-Erzähler, beschließt, zu Fuß von Wien nach Budapest zu gehen. Und wir gehen mit ihm mit. Es ist Sommer, am Stadtrand von Wien geht es los, über die Donauauen östlich von Wien, über die Grenze in die fruchtbaren Gegenden Westungarns bis zum Touristenrummel am Balaton und durch menschenleere Steppen bis Budapest. Der Mann arbeitet seit einem knappen Jahr in Ungarn. Er will seine Vergangenheit in Wien zurücklassen und fragt sich, wie weit er gehen muss, damit er sich selbst entkommt. Zitat: damit die dehnbaren Fäden, die Altes und Neues verbunden hielten, endlich rissen. Wir gehen mit ihm. Für mich ist dieses Buch auch ein Entschleunigungsbuch. Du schreibst von einem leisen, unentdeckten Gehen, einem draußen bleibenden Betrachten. Wir folgen diesem Weg, diesem genauen Blick für Details, den Eindrücken und Begegnungen, aber auch Spuren des politischen Ungarn und den Erinnerungen des Erzählers. Bitte, Andreas Kurz.
Ja, vielen Dank allen, die nach Peimann geblieben sind oder noch mehr denen, die extra gekommen sind. Ich beginne vorne zu lesen. Ich möchte Ihnen ein paar Episoden, ein paar kleine Abschnitte aus dieser Wanderung, die eine äußere und innere Wanderung zugleich ist, heute vorlesen. Schläfrig und mit trägem Blick, so brach ich auf. Versäumte die erste U-Bahn, wartete 20 Minuten auf die nächste und stand dann ohne geeigneten Anschluss am Bahnhof Wien-Donaustadt-Brücke. Dort sah ich Busse ein- und abfahren, hörte die Autobahn in meinem Rücken und roch die Süße eines Holunderstrauchs, der irgendwo hinter der Lärmschutzmauer wuchs. Am Himmel hingen Morgenwolken, Regen kündigte sich an, kam aber nicht. Unter einem der Haltestellenschilder lag eine einzelne morgenfeuchte Zeitungsseite, weggeworfen von jemandem, der sich nicht für den Chronikteil interessierte. Heuer schon 284 Verurteilungen wegen Falschaussage. Ein Zug hielt in der U-Bahn-Station. Wenig später verließen die Ausgestiegenen das Stationsgebäude. Männer in Jeans und Strickpullovern, sie zündeten sich schon im Heraustreten Zigaretten an, andere in Anzügen und mit Krawatten, die sich über ihren Bäuchen wandten. Zwei ältere Frauen in dunklen Kostümen, dann eine junge mit Mantel und Kopftuch und wieder andere in kurzen Röcken und Sandalen. Sie verteilten sich ohne Zögern auf die Bussteige, lasen Zeitung, hantierten mit Smartphones oder verschränkten beim Warten einfach die Arme. Gestern noch war ich einer von ihnen gewesen, nicht hier an der Station Donaustadtbrücke, aber der Ort tat in diesem Fall nichts zur Sache. Schließlich eine Frau in rotem Kleid und schwarzen Strümpfen. Sie, eine Asiatin, trat lang nach den anderen durchs offene Glastor und ich war nicht der Einzige, der ihr hinterher sah. Wie viele Liebesabenteuer würde ich auf meiner Reise haben? Obgleich ich ahnte, dass es null sein würden, gefiel mir der Gedanke, mit der Asiatin allein zu sein, gleich jetzt hier im Morgenlicht. In den ersten Stunden war das Wandern eine zusammenhanglose Aneinanderreihung von Handgriffen und Schritten. Ich durchquerte das Öltanklager Lobau. Mein Rucksack war mir zu schwer und meine Schuhe drückten. Lastwagen fuhren an mir vorbei, die Stoßdämpfer ächzten auf der unebenen Fahrbahn. Ein VW Golf stand am Straßenrand und der Fahrer telefonierte. Am Himmel bewegte sich die Wolkendecke geschlossen voran. Eine Wespe, angelockt vielleicht von den Farben meines Rucksacks oder vom Geruch seiner Imprägnierung, schwirrte um mich herum. Manchmal hörte ich sie hinter mir, manchmal sah ich sie aus den Augenwinkeln, dann wieder spürte ich ihre schnellen Flügelschläge als kleinen winzigen Luftzug an meinem Oberarm. Ich getraute mich nicht, nach ihr zu schlagen, versuchte ihr zu entkommen, indem ich schneller ging, sah mich nervös nach ihr um. Ein Beobachter hätte glauben müssen, ich sei vor jemandem auf der Flucht. Zuweilen gab es kleine Pfade ins Holz, markiert mit Stofffätzchen, die jemand an die Äste der Sträucher gebunden hatte. Denen folgte ich, weg vom Asphalt und auf die Erde, kam so ins Dichtverwachsene, wo ich einen Ast aufhob und als Wanderstab nahm. Gelangte über Schotterbänke bis ans Donauufer, das mit Betonquadern befestigt war. Auf meinen Stab gestützt, schaute ich eine Treppe, die zum Wasser führte, hinab. Die Donau floss ohne jedes Geräusch. Erst als ich meinen Stab ins Wasser hielt, begann es zu glucksen und ich spürte die Kraft, mit der die Strömung selbst an diesem glatten Stück Holz riss. Zurück auf dem Weg. Es ging gegen 9 und mir kamen die ersten Radfahrer entgegen, vereinzelte Mountainbiker, später eine Gruppe Rennradfahrer. Einer rief, Buen Camino, und hob im Vorbeifahren 2 Finger an die Schläfe. Buen Camino, das hallte nach. Buen Camino. Nein, hätte ich gern hinterher geschrien, bloß keine Pilgerei, bloß keine Erfahrungen machen und bitte, bitte nicht auf dem Weg zu mir selbst. Und warf schnell, als könnte ich damit allen Verdacht von mir wenden, den eben erst gefundenen Wanderstab weg. Wanderer, Fußreisender, Tramper, Hitchhiker, Backpacker, Landschaftsanschauer, Berichterstatter. Nach der Grenze jedenfalls würde ich ein Eindringling sein, ein Fremdling. Das Wort gefiel mir. Schöner fand ich noch Landstreicher und stellte mir dabei ein leises, unentdecktes Gehen vor, ein draußen bleibendes Betrachten. Reisen als zögerndes Berühren, als Streicheln, ein Landstreicheln. Eine halbe Stunde, eine Stunde. Dann bog der markierte Weg ab und führte Richtung Norden in einen Ort. Und ich dachte, dass ich gar keine Lust auf dieses Dörfchen hätte, keine Lust auf Leute und Autos, keine Lust auf Sonnenbrillen und Flipflops, folgte also nicht dem Wanderweg, sondern ging auf der Dammkrone weiter. Der Damm aber endete nach wenigen Kilometern an einem kleinen, steilen Hang. Ein Bach schnitt mir den Weg ab und da fühlte ich etwas aufleben in mir, Nervosität und Begeisterung, eine Gelegenheit zu einem Abenteuer. Kletterte den kurzen Steilhang hinunter, blieb mit dem Rucksack hängen, zerkratzte mir Handrücken und Waden an dornigen Zweigen. Und unten am Wasser zog ich die Schuhe aus, schnallte den Rucksack ab und hielt ihn über den Kopf, während ich den Bach durchquerte. Nun würde ich gerne sagen, das Wasser sei eisig gewesen. Es habe mir die Beine fortzureißen gedroht, würde gerne sagen, ich habe diesen Fluss furten müssen, um weiterzukommen, und wäre doch von jemandem, der mich in diesem Augenblick beobachtet hätte, nichts als ausgelacht worden für meine Abenteurergesten und die übertriebene Ernsthaftigkeit, mit der ich durchs Wasser wartete, meine kurzen Hosen hochgekrempelt und den Rucksack über den Kopf genommen, obwohl mir das Wasser kaum bis an die Knie reichte. Der Protagonist folgt der Donau weiter Richtung slowakischer Grenze und verirrt sich einmal in einem Wald. Also Sie merken, er ist dann nicht so routiniert in diesen Dingen. Gerät einmal auch unabsichtlich in ein Wildschweinreservat, wo er dann so einem Eber gegenübersteht und dann läuft er davon. Und letztlich kommt er auf eine Hebung, die zum Gebiet der sogenannten Hundsheimer Berge gehört. Das ist ganz an der slowakischen Grenze. Und dort passiert Folgendes. Ein Windwurf gab den Blick auf Bratislava frei. Die Stadt unter einer Glocke aus diesiger Luft mit einem bewaldeten Bergarm, der bis in ihr Zentrum reichte. Und auf dem letzten Ausläufer des Hügels stand, weiß und viertürmig, die Bratislavaer Burg. Obwohl ich die Stadt bislang nicht aus der Position gekannt, noch nie von dieser erhöhten Stellung hinuntergeschaut hatte, war mir schon im ersten Augenblick klar, dass es diese Perspektive gewesen sein musste, aus der mein Großvater mit 19 Jahren auf die Stadt gesehen hatte, dieser Anblick, den er mir noch 70 Jahre später in allen Details hatte beschreiben können. Ich sah Kirchtürme und rote Giebeldächer, sah die Stockwerksrippen neuer Hochhausrohbauten und die schwarzen Fassaden dreier Wolkenkratzer, sah eine bunte, überdimensionale Werbetafel im sonst zementgrauen Neubaugebiet. Und da erst wurde mir die brettflache Landschaft bewusst, die sich hinter der Stadt auftat, Felder und Waldgebiete ausgestreckt bis zum Horizont, und ich versuchte mir vorzustellen, wie es für Großvater ausgesehen haben mochte, als die Rote Armee über diese Ebene gekommen war und die zur Festung Pressburg erklärte Stadt überrollt hatte. Welches Bild es für ihn, den jungen Offiziersanwärter, gewesen sein musste, als er auf die brennende Ruine des Burggebäudes hinübergesehen hatte. Ob es ihm möglich gewesen war, die sowjetischen Soldaten bei dem Sturm auf die Stadt zu beobachten? Hatte er die Rauchschwaden der Artilleriegeschütze im Hinterland aufsteigen und südlich, wo nur noch vereinzelte Bauernhäuser standen, die Mündungsfeuer der großkalibrigen Mörser in der Luft zucken sehen? Dort hatten sich, wie ich mir vorstellte, Panzer vorangeschoben, die die Stadt im Zangengriff umfingen. Und dann, mag sein, waren Flugzeugverbände über der Stadt erschienen, durchsetzt mit den schwarzen Schäfchenwolken der Flugabwehrkanonen. Mit 16 war er in den Krieg eingezogen und bald in Russland verwundet worden. Im Frühjahr 1945, als Budapest längst gefallen und die Rote Armee Richtung Wien vorgerückt war, hatte man ihn zur Verteidigung des Deutschen Reiches hierher in die Hunsheimer Berge geschickt mit einer kleinen maroden Einheit. Die Älteren haben schon lang kapiert, dass alles verloren war. Die haben ja auch den Ersten Weltkrieg mitgemacht. Aber wir, die Jungen, haben noch auf irgendwas gehofft. Ich kann mir heute gar nicht mehr vorstellen, auf was eigentlich. Es hatte mich immer beeindruckt, mit welcher Selbstverständlichkeit alte Männer vom Krieg erzählen konnten und wie in diese Selbstverständlichkeit langsam der Schrecken einsickerte. Dagegen hatte ich selbst eine ziemlich verklärte Vorstellung vom Krieg, gespeist wahrscheinlich aus Hollywood-Filmen und Weltkriegsliteratur, vielleicht aus der vagen Vorstellung heraus, im Krieg müsse sich ein Geheimnis verbergen, eine besondere Lebensintensität angesichts der dauernden Gegenwart des Todes. Und ich kam mir an dieser Stelle, mitten im Wald der Hunsheimer Berge, wo sich ein Moment aus dem Leben meines Großvaters mit meiner eigenen Gegenwart traf, plötzlich sehr schäbig vor. Musste an das Furten des Baches und an das Durchqueren des Wildschweinreservats denken und sah dann wieder ihn, wie er hier auf demselben Hügel, auf denselben Wegen, vielleicht zwischen denselben Bäumen stand, in Erwartung einer übermächtigen Armee. Sah diesen ernsten, dünnen, jungen Mann, wie er ins Tal schaute und nicht wusste, ob all das, was aus der Entfernung noch so unwirklich schien, ihn bald als neuer Schrecken überrumpeln oder ihn als gnädiges Ende einer Soldatenjugend vom Lauern und Laufen und Töten erlösen würde. Von Wien nach Budapest. Nicht um Verbindungen herzustellen, sondern im Gegenteil, um die beiden Städte zu trennen und mir die Entfernung anschaulich zu machen. Erst vor knapp einem Jahr war ich nach Ungarn gezogen, voll Erleichterung, endlich Arbeit gefunden und mir mit Budapest einen neuen, frischen, unbeschriebenen Lebensmittelpunkt aufgetan zu haben, weg von den alten Geschichten. Aber schon während der ersten Wochen rückten die beiden Städte, die ohnehin näher beieinander lagen, als ich erwartet hatte, noch enger zusammen. Und jedes Mal, wenn ich in den Zug stieg, um von der einen in die andere zu fahren, verschleppte sich das, was ich in Wien als Vergangenheit hatte zurücklassen wollen, mehr und mehr in die Gegenwart nach Budapest. Und während ich abends einen Schlafplatz suchte, fragte ich mich, wie weit entfernt ein Ort denn sein musste, damit man sich selbst entkam. Eine Tagesreise, eine Monatsreise, ein Jahr? Wie weit, damit die dehnbaren Fäden, die Altes und Neues verbunden hielten, endlich rissen? Wie weit, damit man seine alte Geschichte ab- und sich eine neue zulegen konnte?
Möchtest du was gefragt werden zwischendurch? Na, was ist das Gehen? Also der Ich-Erzähler beschließt zu gehen. Was ist das Gehen für dich? Also woher kommt diese Faszination vieler Autoren eigentlich für das Gehen?
Na, zum einen glaube ich, dass das Reisen an sich eine sehr produktive Tätigkeit ist für alle Autoren. Mhm. Also das auf etwas Unerwartetes stoßen, das einem widerfährt. Also in diesem Widerfahren ist ja auch das Gegen schon drinnen. Also etwas, das einem entgegensteht sozusagen. Etwas, das einen vielleicht nicht nur überrascht, sondern auch stört. Mhm. Und in dem Prozess des sich zurechtfindens entsteht dann auch Neues. Und zum anderen ist das Gehen in seiner Geschwindigkeit. Ich glaube, wenn man sich jetzt ganz sozusagen evolutionär gesprochen den Menschen ansieht, das ist einfach die Geschwindigkeit, für die wir so ursprünglich gemacht sind. Und wenn sie gehen, dann können sie mehr oder weniger alles, was sich so rund um sie befindet, wahrnehmen. Ob das jetzt optisch ist oder akustisch oder auch olfaktorisch und so weiter. Sie erfassen einfach das Gebiet, das sie durchwandern, mehr oder weniger zur Gänze. Wenn sie mit dem Rad fahren, müssen sie schon selektieren, ja, und mit dem Zug ist noch schneller. Ich glaube, das ist diese Kombination aus den neuen, den unerwarteten Dingen, also so wie das Abenteuer, das ja hier so ein bisschen persifliert wird, aber diese Aventüre, die es ja auch im mittelalterlichen Epos gibt, ne, das heißt ja so viel wie das, was passieren soll, also das, was einem begegnen soll, um auch die Geschichte und das Leben weiterzutreiben, in Kombination mit dieser sehr genauen Möglichkeit zu beobachten. Ich glaube, das ist es, warum es, Herr Peymann hat vorher über Handke gesprochen, das ist ja auch ein großer Geher, ne? Also es ist nicht nur in der Wiederholung, sondern in vielen Texten gehen die Helden. Mhm. Und das hat schon seinen Grund, warum die Texte auch langsam und so genau sind.
Ja, ja. Und vielleicht hast du noch eine Textstelle, die diese sinnlichen Elemente dieses Buches auch ausmachen, dieses Langsame, dieses Olfaktorische, von dem du auch gerade gesprochen hast, diese Begegnung mit Leuten in Ungarn, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann.
Also ich kann eine Szene vorlesen, in der ist er zwar alleine, aber auch nicht. Also der Protagonist quert die österreich-ungarische Grenze und kommt dann nach Westungarn. Das ist eher so wirtschaftlich eine ärmliche Gegend, aber die Fremde ist ihm anfangs sehr zudringlich. Aber nach und nach erkennt er dann auch diesen landschaftlichen Reichtum und auch die Fruchtbarkeit der Gegend, und er geht dann so mit offenen Augen durch diese Dörfer und Wälder. Aus den offenen Augen wurde ein offener Mund. Oft ging ich hungrig in ein Dorf hinein und kam satt heraus, ohne ein einziges Haltmachen dazwischen. Man konnte das am Boden liegende Obst im Vorübergehen aufklauben und sich den Bauch damit vollschlagen. Da wuchsen Apfel, Birnen, Pfirsich- und Feigenbäume und an allen Ecken und Enden auch Zwetschgen. Einmal überfiel mich die Gier so sehr, dass ich mein T-Shirt zusammenraffte und Früchte einfüllte, die ich später zur Hälfte in eine Wiese werfen musste, weil die Menge nicht zu bewältigen war. Mir klebten die Finger vom zuckersüßen Obst, das von der Sonne auf Kompotttemperatur aufgewärmt worden war. Solche Üppigkeit hatte ich nicht erwartet, nicht hier im ungarischen Mittelland, das sich mir als farbenkräftiges Bild ins Gedächtnis geprägt hat, wie kaum je eine Gegend. Zwei Pfirsiche besonders. Sie lagen, als ich durch eine Hangsiedlung ging, im frisch gemähten Gras eines Wegrandgartens. Unter einem vielleicht mannshohen Baum fand ich sie, groß wie meine Fäuste, hob sie auf und aß, bis mir der Saft übers Kinn rann. Ich schaute in die flimmernde Landschaft, fühlte den Sommerwind über meine Beine streichen und hätte von Herzen gern jemanden gehabt, dem ich einen der Pfirsiche hätte abgeben können. Das musst du kosten, bist du verrückt, unglaublich. Jemanden, der mit mir den Genuss teilen und mir versichern hätte können, dass wir das Beste gefunden hatten, was zu dieser Jahreszeit, nein, zu allen Jahreszeiten zu finden war. Denn die Hitze, der Himmel, die Sonne, die Wiesen, das Weiß der Häuser, das Rot der Dächer, das Rauschen des Windes, der Summen der Bienen, alles war in diesem Geschmack mit eingeschlossen, als verzehre man die Gegend selbst. 7 Jahre, sagt man, dauert es, bis der Körper einmal umgebaut, jede Zelle durch eine neue ersetzt ist. Und woraus sollen sie gebildet werden, diese Zellen, wenn nicht aus dem, was man zu sich nimmt. Während ich die Pfirsiche aß, dachte ich, was das für ein Körper sein müsste, der nur aus solchem Material bestünde. Sonnendepots waren diese Früchte, Lager und Anreicherungsstätten für Licht. Ich aß ein Leuchten.
Genau. Dieses Buch hat also, es gibt sozusagen zwei Seiten von Ungarn, über die wir vieles erfahren. Einerseits eben diese wunderbaren, sinnlichen Natur- und Landschaftsbeschreibungen, dieses sich treiben lassen in der Natur, leben mit der Natur als Gehender. Und in diesen beschaulichen Sommer stößt immer wieder das Politische, so wie vorhin die Geschichte mit dem Blick des Großvaters auf Bratislava. Warum klaffen diese beiden Bereiche auseinander?
Na, das Politische in dem Buch ist ja hauptsächlich das historische Politische. Also in Ungarn, das Buch trägt ja den Untertitel oder die, sagen wir, Textsortenbezeichnung, eine Umschreibung oder eine Umschreibung, je nachdem, wie Sie es lesen wollen. Und es geht in dieser Umschreibung auch darum, die Geschichte umzuschreiben. Sowohl die Erinnerung, in diesem Fall geht es um eine Liebesgeschichte, die sich der Protagonist so zu Recht erinnert, um so in der moralisch überlegenen Position zu sein, rückwirkend. Und andererseits auch um die aktuelle ungarische Politik, die auch ganz stark die Geschichte instrumentalisiert für ihre Zwecke. Und die Landschaft, das Wandern, das ist sehr gegenwärtig. Also da gibt es sozusagen keine Vergangenheit in dem Sinn. Das ist ein zyklischer Prozess und es gibt vielleicht eine Wiederholung, aber es gibt keine Vergangenheit im Sinne einer Entwicklung, die jetzt der Protagonist im Kopf haben könnte. Ja. Also deshalb ist das natürlich, genau, deshalb sind diese beiden Ebenen, also diese beiden Ebenen der Umschreibung, ja, also die sozusagen ganz intime, private und die politische, die reiben sich so aneinander und dagegen steht die Gegenwart des, einfach dieses Erlebens auch, dass man auf dem Weg und in der konkreten Situation empfindet.
Und es gibt ja auch ein sehr schönes Motto vorne von Ernest Hemingway, vielleicht magst du das mal kurz lesen?
Ja, das Buch hat zwei Motti und eines von, das von Hemingway ist aus also auf Deutsch heißt es die grünen Hügel Afrikas. Das Motto heißt, aber wenn ich je hierüber etwas schreibe, wird es einfach Landschaftsmalerei sein, bis ich wirklich etwas darüber weiß. Der erste Eindruck von einem Land ist sehr wesentlich, vielleicht wesentlicher für einen selbst als für irgendjemanden sonst. Das ist das verdammte Pech dabei. Ja, und das Zitat habe ich ausgewählt natürlich erstens wegen des Themas, zum anderen auch, weil Hemingway jetzt ein Autor war, der auch die Dinge wirklich erlebt hat, über die er geschrieben hat. Also das kommt jetzt nicht aus einer theoretischen Position, wo man sich überlegt, ich bin jetzt professioneller Autor, was schreibe ich als nächstes und dann sucht man ein Thema, sondern das ist auch der Erlebnisdruck, der einem zum... Also das wird schon auch gesucht. Ich meine, den spanischen Bürgerkrieg hat ihn niemand gezwungen zu gehen. Aber trotzdem, es geschieht dann aus diesem Moment des Erlebens heraus, das erzählt wird. Und das beeindruckt mich an dieser Art der Literatur sehr.
Ja, vielleicht liest du noch eine Szene.
Ja, ich lese dann vielleicht eine in Ungarn, wo es auch um dieses...
Eine zweiminütige Szene.
Okay, gut. Zweiminütige Szene, das wird knapp. Also ich kann versuchen, das zu kürzen. Die Aufmerksamkeit des Protagonisten richtet sich nach seiner Aufmerksamkeit für die Natur zunehmend auf eben diese politischen Äußerungen und dann passiert nördlich des Balaton einmal Folgendes. Also er kommt in ein Dorf, ich mache das jetzt kurz, er kommt in ein Dorf und sieht dort seltsam viele Fahnen hängen und es ist so eine seltsame Feierlichkeit, obwohl kein Feiertag ist oder so. Und er geht dann diese Dorfstraße entlang und dann trifft er auf ein Kreuz. Von Weitem sah ich ein Kreuz mit doppeltem Querbalken. Zweifach mannshoch ragte es auf, das Patriarchenkreuz, bekannt aus dem ungarischen Staatswappen. Links davon wehte noch einmal die Ungarnflagge, rechts am zweiten Fahnenmasten eine rot-weiß gestreifte. Ich hatte die Fahne der Arpaden, des ersten ungarischen Herrschergeschlechts, schon in allen möglichen Ecken des Landes gesehen, Selbst auf den Budapester Brücken hing sie, denn sie war vor geraumer Zeit wiederentdeckt worden als Zeichen eines ungarischen Traditionsbewusstseins, vielleicht als Symbol des sogenannten Volksstolzes und zunehmend, wie mir schien, als Metapher und Forderung eines sich stärkenden Nationalgefühls. Und entdeckte im Näherkommen Schriftzüge auf den Querbalken des Kreuzes. In den oberen hatte man den...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.